Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Bastian Rudde, guten Morgen. Das Leben in Kiew normalisiert sich weiter. In Charkiw hingegen gehen russische Raketen nieder. Über das sehr unterschiedliche Leben in der Ukraine gleich ein Interview. Im Anschluss daran ein Gespräch mit dem ehemaligen polnischen Botschafter Janusz Reiter, der in Deutschland eine lange Zeit praktisches Wunschdenken gegenüber Russland feststellt. Und abschließend geht es dann um den nationalistischen Kurs in Ungarn, wo die Regierung Orbán Sondersteuern für ausländische Personen und Konzerne erlassen hat. Kinos haben wieder geöffnet, Busse und Bahnen fahren, die Menschen sitzen in Straßencafés. Was wir in dieser Sendung in den letzten Wochen aus der Hauptstadt Kiew gehört haben, steht im Kontrast zum Kriegsgeschehen im Osten der Ukraine. Im Donbass nehmen die Angriffe der russischen Armee offenbar an Härte zu und aus Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, werden Raketeneinschläge und Todesopfer gemeldet. Wie gehen die Menschen in der Ukraine mit diesen offenbar sehr unterschiedlichen Situationen um? Das fragen wir derzeit immer freitags nach, und zwar bei Ivan Hajvanovic. Er ist freier Journalist in der Ukraine und hat mir in einem Gespräch kurz vor dieser Sendung zunächst die aktuelle Lage in Kiew geschildert.
Ziemlich ruhig, ja. Sie haben auch erwähnt, dass einige Kinos eröffnet haben. Auch die erste Baufirma in der Hauptstadt nahm die Arbeit auf einigen Baustellen wieder auf, wo die Bauten ziemlich fertig sind, einfach um diese zu fertigen. Und sollte am Sonntag, am 29. Mai, ein Stadtfest, Kiewertag, gefeiert werden. Das ist jährlich so ein großes Fest, und in diesem Jahr wird das viel, viel bescheidener stattfinden. Nun nur wenige Open-Air-Ausführungen und sogar vielleicht einer der Zentralpunkte des Festes, traditionelle Lauf unter Kastanien, wird jetzt so halbwegs stattfinden, im Sinne, dass es nicht ein richtiger Lauf, sondern jeder kann sich Teilnahmeticket kaufen und die gesammelten Mittel werden dann an einem Zentrum für Kardiologie und Herzchirurgie gespendet.
Das heißt also, dieses große Stadtfest, das findet im kleineren Rahmen statt als üblich, viel kleiner, aber es findet statt, und Sie haben gerade auch gesagt, dass Baufirmen jetzt zum ersten Mal seit Kriegsbeginn damit anfangen, Baustellen, die schon begonnen worden waren, fertigzustellen. Und das deute ich jetzt mal als ein Zeichen des Wiederaufbaus sozusagen. Und Wiederaufbau ist ja mit Blick auf die Ukraine gerade auch international ein wichtiges Stichwort. Ihren Beobachtungen zufolge aus dem Alltag der Menschen, wo ist denn Wiederaufbau am dringendsten nötig?
Das Erste, was einfällt, sind natürlich die Wohnungen und die Straßen. Ich habe gerade vor kurzem die Zahlen gesehen, dass es in der Ukraine etwa 40 Millionen Quadratmeter der Wohnungen, was die gesamte Fläche angeht, zerstört worden sind. Und etwa 25.000 Kilometer Straßen zerstört oder beschädigt worden sind. Und danach kommen natürlich die Fabriken, die Unternehmen, die sind über 200 zerstört worden. Und dann auch die Flughäfen, 12 Flughäfen in der Ukraine wurden zerstört. Über 1000 Bildungseinrichtungen, Kindergärten, Schulen.
Okay, also insgesamt sehr viel. Sie haben gerade Charkiw angesprochen, bleiben wir doch mal dort. Also viel weiter im Osten der Ukraine, wo offenbar die russischen Angriffe auf den Donbass zunehmen. Und auch aus Charkiw werden jetzt neue Raketenangriffe gemeldet. Was hören Sie denn aus diesen Regionen? Welche Nachrichten kommen von dort in Kiew an? Können Sie sagen, wie es den Menschen dort geht?
Ich kann nicht sicher sagen, wie den Menschen dort geht, aber das ist ein paar hundert Kilometer, aber das ist nicht so weit weg, dass die russischen Raketen auch nach dem Charkiw Kiew nicht trifft. Deswegen, wenn im Lande ein Krieg herrscht, dann betrifft das alle. Deswegen verfolgen Leute, was im Osten, im Süden der Ukraine passiert und verfolgen das mit der Unruhe natürlich.
Mhm. Präsident Zelensky, der hat kürzlich gesagt, dass allein im Osten der Ukraine täglich 50 bis 100 Soldaten ums Leben kommen. Das ist äußerst selten, dass so eine konkrete Zahl genannt wird. Das heißt, die Zahl der Gefallenen, die könnte stark steigen und damit ja auch immer mehr Familien von persönlichen Verlusten betroffen sein. Merken Sie das auch schon in Ihrem Umfeld, dass Familien Todesopfer zu beklagen haben?
Gerade hier in Kiew merkt man das nicht so deutlich, weil die Stadt groß ist und im Unterschied zu kleineren Ortschaften gibt es in einer Großstadt keine Trauerzüge. Aber an kleinen Ortschaften werden die Trauerzüge veranstaltet, wo man die Leiche zum Begraben fährt und begleitet und so weiter und so fort. Ich habe auch mit einem Priester gesprochen, der übrigens mein ehemaliger Klassenkamerad ist. Und er hat mir erzählt, dass er auch ziemlich viele Soldaten, die gefallenen Soldaten aus seinem Dorf, wo er gerade dient, begraben hat. Und was noch vielleicht auch wichtig ist, es wurde mir erzählt, dass die Zahl der Vermissten, also die Soldaten, dessen Tod nicht bestätigt immer noch ist, diese Zahl ist ebenfalls so groß, fast so hoch wie die Zahl der offiziellen Toten, der offiziellen Gefallenen.
Wie gehen denn die Menschen mit dem Thema Tod und auch mit den Vermissten um? Ist das ein Thema, über das offen geredet wird, oder ist das ein Thema, das eher im Stillen behandelt wird?
Das ist ein Thema, über das oft geredet wird unter den Menschen. Ich will nicht sagen, dass es gerade ein zentrales Thema in der Öffentlichkeit ist, aber normalerweise in Medien wird über die Kämpfe geredet, ja, über die Siege, über die, obwohl auch die persönlichen Geschichten kommen vor. Aber in privaten Gesprächen ist das schon ein oftes und verbreitetes Thema. Und das führt auch dazu, dass ehrlich gesagt nicht alle so lustig und gerne auf Berufen werden möchten. Deswegen.
Also Sie meinen in die Armee berufen?
Ja, meine ich. Deswegen provoziert das auch eine Angst unter der Bevölkerung, dass es tatsächlich ziemlich viele Gefallen gibt.
Diese Angst in der Bevölkerung, die Sie gerade beschrieben haben, wie lange kann die ukrainische Gesellschaft das denn noch aushalten?
Also ich würde sagen, wenn es keine Verzweiflung in der Gesellschaft gibt, dann kann die Gesellschaft damit umgehen. Und die Verzweiflung kommt, wenn die Leute, wenn die Ukrainer spüren würden, dass sie keine Unterstützung mehr haben, auch von Freunden, auch vom Westen, dass hinter ihren Rücken verhandelt wird. Man möchte nicht wieder erfahren, dass über das Schicksal der Ukraine von anderen Ländern hinter den Rücken der Ukraine entschieden wird.
So schätzte es der freie ukrainische Journalist Ivan Haivanovich ein. Und bei einem der Punkte, die er angesprochen hat, bleiben wir. Bei der Unterstützung aus dem Ausland für die Ukraine. Unter anderem der deutschen Regierung wird vorgeworfen, nicht genug zu tun. Nicht nur die Ukraine selbst, sondern auch Polen erhebt diesen Vorwurf. Präsident Duda warf der Bundesregierung gar Wortbruch vor bei der Lieferung schwerer Waffen. Außenministerin Baerbock entgegnete, schweres Kriegsgerät sei nicht per Knopfdruck verfügbar. Wer auch immer recht haben mag, feststeht, das Ansehen Deutschlands in Polen hat durch den Ukraine-Krieg gelitten. Und das ist eines der Themen, über die meine Kollegin Johanna Herzing mit dem ehemaligen polnischen Botschafter gesprochen hat, mit Janusz Reiter. Er vertrat sein Land Anfang der 1990er Jahre in Deutschland.
Sie leben ja in Warschau, das ist nicht weit nach Kaliningrad, nicht weit nach Belarus, nicht weit an die ukrainische Grenze. Ich stelle mir vor, dass die Betroffenheit in Warschau und das persönliche Sicherheits- oder Unsicherheitsgefühl, dass das ein anderes ist als beispielsweise in Berlin oder in Köln. Stimmt das?
Einerseits ja, andererseits sind auch viele Menschen aus der Ukraine in Polen, auch in Warschau sehr viel. Man hört auf den Straßen viel Ukrainisch. Und das heißt, dadurch sind das keine Nachrichten aus irgendeinem fernen Land, sondern das ist in der unmittelbaren Nähe. Und dann weiß man auch schon zu unterscheiden, was in der Ostukraine stattfindet und was in der Westukraine stattfindet. Wenn in der Westukraine, in der Nähe von Lemberg zum Beispiel, etwas passiert, dann wird das sofort realisiert. Aber es ist insofern keine Panik. Trotzdem, das ist das ständige Thema. Der Krieg in der Ukraine und die Frage selbstverständlich, ja, kann der Krieg Polen erreichen?
Jetzt hat Polen und Sie persönlich haben es auch getan. Sie haben immer wieder davor gewarnt, Russland zu unterschätzen. Vielleicht haben Sie eine Erklärung dafür, warum man in Deutschland oder auch in anderen westeuropäischen Ländern diese Warnung lange Zeit nicht so ernst genommen hat.
Es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage. Das Wichtigste scheint mir zu sein, eine Art Hybris in Deutschland, die Überzeugung, dass man auf Russland Einfluss nehmen könnte. Wir haben das Vertrauen in Russland. Insofern können wir dem Land helfen, sich zu wandeln. Ja, aber nur, wenn das Land das will. Und wenn das Land seit langem schon ziemlich deutlich gemacht hat, dass es das nicht will, dann hat es wenig Sinn, immer wieder zu behaupten und zu glauben, dass man das trotzdem machen könnte. Das war Wunschdenken. Und dieses Wunschdenken hatte auch einen praktischen Hintergrund. Das eröffnete den Weg zum Geschäftemachen mit Russland. Und warum wurden Warnungen aus Polen oder aus den baltischen Ländern ignoriert? Weil es in Deutschland nicht die Tradition gibt, diesen Ländern zuzuhören. Es ist eher eine Tradition, sagen wir, sich um diese Länder zu kümmern.
Die also sind so eine Form von Paternalismus?
Eine Form von Paternalismus oder Maternalismus manchmal. Wir machen schon das Richtige. Die haben ein Problem, die sind überempfindlich, die brauchen ein bisschen Psychotherapie. Aber bis die so weit sind, machen wir schon die richtige Politik. Jetzt wird geplant, ein sogenannter Einkaufspool der EU für Erdgas. Das hat Polen vor, ich weiß nicht, 15 Jahren vorgeschlagen. Das wurde nicht mal ernsthaft diskutiert. LNG-Terminal? Ach, Quatsch, das ist zu teuer. Energiesicherheit haben wir. Russland war ein immer absolut verlässlicher Lieferant und so weiter. Ich sage das ohne Schadenfreude. Es ist gut, wenn man in Deutschland sich dessen bewusst ist, dass man einen schweren Fehler gemacht hat.
Jetzt unterstützt Polen die Ukraine auf verschiedenen Wegen sehr stark. Gibt es in Polen so eine Art Grundverständnis für die Situation der Ukraine aus der Geschichte heraus, dass man sagt, wir kennen das, dieses Eingeklemmtsein zwischen Großmächten und unterstützen die Ukraine auch deshalb, weil wir diese Situation gut kennen?
Also es gibt bestimmt viel Verständnis und Sympathie für einen sogenannten Underdog, für die Schwächeren. Aber die polnisch-ukrainische Geschichte ist keine einfache. Das ist keine Liebesgeschichte. Nur das Ganze hat, ich glaube, ein Stück an Bedeutung verloren in den vergangenen 30 Jahren. Auch deshalb, weil in Polen in der großen Mehrheit der Bevölkerung verstanden worden ist, die unabhängige Ukraine, das ist ureigenes polnisches Interesse.
Denn? Aus
welchem
Grund?
Eine demokratisch verfasste unabhängige Ukraine ist ein besserer Nachbar als eine Ukraine, die unter russischem Joch lebt und von Russland de facto bestimmt wird.
Janosch Reiter, der frühere Botschafter Polens in Deutschland und auch in den USA. Das Interview mit ihm führte Johanna Herzing. In ganzer Länge zu hören ist es morgen ab 11.05 Uhr im Deutschlandfunk in der Sendung Zeitzeugen im Gespräch. Es mag den Hintergrund haben, Europa mit Blick auf den Ukraine-Krieg nicht an anderer Stelle zu spalten. Es könnte aber auch schlichtweg daran liegen, dass sonst milliardenschwere Hilfsbeträge aus dem Corona-Wiederaufbaufonds eingefroren werden. Fest steht, in Polen hat das Parlament zugestimmt, die umstrittene Disziplinarkammer abzuschaffen. Sie ist wesentlicher Teil der umstrittenen Justizreform. Während Polen in diesem Fall also auf die Europäische Union zugeht und darum bemüht scheint, auch mit Blick auf die Ukraine an einem Strang zu ziehen, sieht es in Ungarn ganz anders aus. Dort hat die Regierung Orbán jetzt Sondersteuern für Ausländer beschlossen, um damit auf wirtschaftliche Probleme zu reagieren. Wolfgang Fichtel berichtet.
Viktor Orbán, Ungarns rechtspopulistischer Ministerpräsident, regiert weiter wie bisher, mit Notstandsverordnungen und einer eher linken Umverteilungspolitik. Gewinne abschöpfen bei Großkonzernen, internationalen vor allem, mit einer Sondersteuer. Das war das Erste, was Orbán ankündigte, nachdem die neue Zweidrittelmehrheit seiner Regierungspartei Fidesz im Eiltempo das ungarische Grundgesetz geändert hatte und damit eine neue Rechtsgrundlage schuf, die Orbán auch künftig ein Durchregieren mit Direktverordnungen erlaubt. Ohne Zögern verkündete der Regierungschef wieder auf Facebook, womit er schon kurz nach seiner Wiederwahl gedroht hatte.
Kötelezzük a bankokat, a biztosítókat, a nagy kereskedelmi láncokat, az energiaipari és kereskedőcégeket.
Wir verpflichten die Banken, die Versicherungen, die großen Handelsketten, die Energiekonzerne, die Telekom-Unternehmen und die Fluggesellschaften, dass sie den größten Teil ihres Extraprofits in zwei Fonds einzahlen, und zwar in den Jahren 2022 und 2023.
22-re és 23-ra vonatkoznak.
Zwei neue Fonds. Einer, mit dem Energiekosten für ungarische Familien subventioniert werden sollen, einer, mit dem Ungarns Armee nachgerüstet werden soll. Es soll vor allem umsatzstarke Großunternehmen treffen, die irgendwie durch Corona und wegen der Folgen des Krieges im Nachbarland Ukraine profitiert haben. So die Begründung. Betroffen sein dürften vor allem Unternehmen wie Lidl, Spar, Tesco, Penny, Aldi, auch die Allianz, die Deutsche Telekom zum Beispiel. Firmen aus dem EU-Raum. András Schiffer, grün-liberaler Ex-Abgeordneter, fragt sich aber, ob Orbán ungarische Unternehmen bewusst verschont. Ich verstehe nicht ganz, warum die Regierung keine Sondersteuer von denen kassiert, die in den letzten Jahren hervorragend Profit gemacht haben mit staatlichen Aufträgen. Also das wäre gerecht. Es soll auch Tanktouristen, vor allem aus Österreich, treffen. Per Verordnung billiges Benzin für umgerechnet 1,24 Euro den Liter darf nur noch in Autos mit ungarischem Kennzeichen getankt werden. Das könnte gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz der EU verstoßen. Neuer Konfliktstoff also für die sowieso schon schwierigen Gespräche der EU-Kommission mit der ungarischen Regierung. Nächste Woche geht es bei einem EU-Sondergipfel um das Ölembargo gegen Russland, bei dem Orbán mit Veto droht. Orbáns Problem sind leere Staatskassen, geleert durch Wahlgeschenke und dann nicht aufgefüllt, weil die EU-Kommission Gelder zurückhält mit dem Hinweis auf das gerade laufende Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn. Die neuen Sondersteuern sollen 2 Milliarden Euro bringen. Für ein Ja zum Ölembargo fordert Orbán deutlich mehr von der EU. Und auch beim Ankündigen der Sondersteuern machte Orbán klar, gegen wen er damit Front macht.
A háború elhúzódik. A brüsszeli szankciós politika nem javul.
Der Krieg zieht sich hin und Brüssels Sanktionspolitik wird auch nicht besser. Alles zusammen führt zu drastischen Preissteigerungen. Deswegen wird es immer schwieriger, die ungarischen Familien zu verteidigen. Außerdem müssen wir das Militär stärker machen.
Meg kell erősítenünk.
Viktor Orbán klingt da weiter wie im Wahlkampf. Auch das also wie bisher.
Ungarn verstärkt seinen nationalistischen Kurs, der unter anderem zur Folge hat, dass dort seit heute Tanken für Ausländer teurer ist als für Inländer. Wolfgang Fichtel berichtete. Europa heute, an diesem Freitag, geht zu Ende. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Programm und einen angenehmen Tag noch.